Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Dass es was Besonderes ist, gemeinsam Gott zu loben, dass wir Anteil nehmen dürfen an dem Leben von Bettina und dass Gott Anteil nehmen will an deinem Leben, heute an diesem Abend. Ich freue mich, dass wir in einer Predigtreihe sind und wie es der Jahreszeit gebührt, gehen wir auf Weihnachten zu. Letzte Woche ging es um den großen Propheten Jesaja, um die Prophezeiungen, die er gegeben hat, hinein in und auf das Leben Jesu. Und heute Abend wollen wir zeitlich ganz nah an diesen Jesus rangehen, nämlich es soll um Johannes den Täufer gehen. Johannes, der Jesus sozusagen schon pränatal kannte, weil seine Mutter und die Mutter von Jesu sozusagen sich noch in der Schwangerschaft getroffen haben, miteinander Zeit verbracht haben, gebetet haben und da schon gemerkt haben, das, was sie da unter ihrem Herzen, in ihrem Bauch tragen, ist was Besonderes. Dieser Johannes ist etwas Besonderes von Anfang an. Sohn eines Priesters, Zacharias, ist er aufgewachsen, eigentlich wie ein ganz normales jüdisches Kind, aber schon bald stellte sich heraus, dass er etwas Besonderes war. Manche haben auch gesagt, nicht zu Unrecht, das ist ein Sonderling. Ein Sonderling, der sich abgesondert hat von anderen Menschen, der sich zurückgezogen hat. Und bald war er nur noch in der Wüste zu finden. Abseits jeglicher Zivilisation, hat sich sonderlich gekleidet mit Kamelhaarkleidern, hat nicht ordentlich mit anderen Leuten gegessen, sondern hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Ein komischer Kauz, dieser Johannes. Und er lebt in einer Zeit, die nicht minder besonders war. Der letzte Prophet hat seit über 400 Jahren nicht mehr gesprochen. Israel war besetzt von den Römern. Es war eine große Unsicherheit da, sowohl politisch als auch geistlich. Es haben sich viele Sondergruppen gebildet. Es sind viele Leute herumgereist, haben gepredigt, Rabbis mit ihren Jüngern, aber auch selbsternannte Messiasse, die gepredigt haben, auf sich aufmerksam gemacht haben, Wunder getan haben, davon erzählt haben, dass sie der sind, auf den alle warten. Es war eine völlige Zeit der Verunsicherung. Und mitten in diesem Chaos, ein bisschen abseits, in der Wüste, lebte dieser Johannes. Und er fing auch an zu predigen. Er kam an den Jordan und hat gepredigt. Und seine Predigt hat sich von allen anderen, die damals so rumgelaufen und rumgewandert sind, unterschieden. Sie war kraftvoll. Zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren schien wieder jemand diese prophetische Kraft zu haben, von der wir letzte Woche von Jesaja gehört haben. Und diesmal war dieser Mann hier und er rief dazu auf. Er rief die Leute auf, dass sie umkehrt von ihrem Leben. Dass sie ihr Leben verändern sollen, dass sie nicht so weiter können. Seine Botschaft war nicht schön. Sie war nicht süß wie Honig, sondern sie war hart. Aber die Leute kamen in Scharen. Wir lesen in der Bibel, dass der ganze Landstrich Judäa zusammenkam. Dass die Leute aus Jerusalem kamen, um diesen Johannes zu hören. Dieser Johannes hatte eine magnetische Anziehungskraft. Er redete, er schrie, seine Worte waren voller Kraft und Leidenschaft, aber seine Botschaft war nicht schön, sie war hart. Und trotzdem kamen die Leute, waren sie fasziniert aus allen Schichten. Die Leute aus Jerusalem, aus der Stadt, normalerweise war es so, man ging vom Dorf in die Stadt, weil in der Stadt, da ist was passiert. Wenn was passiert ist, dann in der Stadt. Wenn was los war, dann in der Stadt. Aber jetzt war eine Bewegung umgekehrt. Aus der Stadt kamen die Leute raus in die Wüste, um Johannes zu hören. Dieser Johannes, der predigte, der so an Elia erinnerte, mit seinem Lendengürtel, seinem Kamelhaarmantel. der in der Wüste lebte, in diesem Platz, wo Gott einst sein Volk rausgeholt hatte aus der Gefangenschaft. Alles war so symbolträchtig. Damals, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hatte, wurden sie in der Wüste geläutert. In der Wüste ist ihnen Gott begegnet. Die Wüste war für Israel ein Platz der Umkehr. Dort haben sie die 10 Gebote bekommen. Dort hat Mose sie geführt. Und jetzt wieder an diesem Platz. An diesem Platz, wo Elia, der größte Prophet, den Israel hatte, wo dieser Prophet gen Himmel geführt wurde. An diesem Platz tritt einer auf, genauso kraftvoll. In den Fußspuren Elias. Manche haben gesagt, es ist Elia, der jetzt wiedergekommen ist. Dort ist Johannes aufgetreten. Und er hatte eine Botschaft. Die Botschaft, da kommt jemand jetzt. Da kommt jemand an. Da ist jemand, der ist größer als ich. Und der wird sein Himmelreich aufbauen. Das, was in den Propheten, was in den Psalmen, was in vielfacher Weise in der Schrift stand, im Alten Testament, das hat Johannes aufgenommen und hat es auf Jesus gedeutet. Das ist jetzt kurz vor der Erfüllung. Das, was in Jesaja steht, das ist jetzt kurz vor der Erfüllung. Das Himmelreich steht kurz bevor, das Reich Gottes. Jetzt wird es lebendig. Jetzt, er kommt unter uns. Was ist das für eine Chance? Das in einem Land, in dem das, ich sag mal, fast im Chaos versinkt, wo Ungerechtigkeit an der Tagesordnung war, wo Besatzung ist, wo Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat. Da steht dieser Prophet Johannes da und verkündigt, da kommt einer, der wird jetzt Gottes Reich, ein Reich der Gerechtigkeit, der Herrschaft aufbauen. Und das hat die Leute umgehauen. Sie kamen zu Scharen, denn sie haben ihre Sünde offiziell bekannt. Sie haben sich im Jordan von Johannes taufen lassen, aus allen Schichten. Nicht nur das einfache Volk, nein, die Pharisäer, die Sadduzäer, sonst waren sie sich oft theologisch uneinig. Jetzt kamen sie und haben sich taufen lassen, hier bei Johannes. Das war ein Movement, das hätte, heute wird das live übertragen werden bei RTL. Ein Superstar wäre ein Scheiß gewesen dagegen. Da war was los. Selbst der König, der Herodes, der die Provinz überwacht hat, der zuständig war, selbst der hat viel auf die Worte von Johannes gegeben. Er hat ihn geschätzt, auch wenn er später für seinen Tod verantwortlich war. Es war unglaublich, was da war. Jeder kannte ihn. Johannes war da und hat das Reich Gottes angekündigt. Jesus kam dann zu ihm und hat sich taufen lassen. Das war sozusagen der Beginn, wo dieses Reich Gottes begonnen hat. Mit diesem Jesus, mit dieser Person. Und Johannes hatte die Hoffnung, wie viele Juden damals, dass dieses Reich kommt mit Macht und Herrlichkeit und die Römer hinausfegt, dass Freiheit bringt und Gerechtigkeit. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die zentrale Botschaft gewesen, die Johannes angekündigt hat, wo er gesagt, jetzt kommt dieser Jesus, auf den wir jetzt wieder warten an Weihnachten, der Mensch geworden ist, der damals in diese Welt kam als Jude, mitten in die Kultur hinein, mitten in die damalige politische Situation hinein. Johannes hat ihn angekündigt. Johannes hat davon gesprochen, dass jetzt etwas passiert, etwas Einmaliges, etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. Und die Leute waren fasziniert davon. Sie waren aber auch geschockt davon. Und sie haben gemerkt, dieser Johannes, der fordert sie heraus. Sie hatten diese Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Sie haben diese Hoffnung, dass sich endlich etwas ändert. Und dann kündigt Johannes dieses Reich Gottes an. Und wir wissen dann, dass dieses Reich Gottes sich so ganz anders gezeigt hat, als viele sie es damals erwartet haben. Dass es nicht etwas Großes, Gewalttätiges war, sondern Jesus sagt mal, dass es angefangen hat wie ein kleines Samenkorn. Wie ein kleines Samenkorn, das damals von Johannes angekündigt wurde und durch Jesus in diese Welt hineingepflanzt wurde. Ganz klein und ganz unspektakulär. Und dass dieses Samenkorn, dieses Reich Gottes gewachsen ist. Dass es nicht gewaltig war in Form von Waffen, von Freiheit, sondern dass es eine neue Qualität gebracht hat. Dass dieses Reich Gottes eine Kraft hat, wo die Herrlichkeit Gottes mitten unter uns Menschen offenbar wird. Wo da Leute sind, die diesem Reich Gottes Raum geben in ihrem Leben, die ihm nachfolgen. Johannes hat viele Nachfolgerinnen und Nachfolger gehabt. Und viele davon hat er weggeschickt und sie sind gegangen zu Jesus, zu diesem Christus, mit diesem das Reich Gottes beginnt. Und mitten in diesen Nachfolgerinnen und Nachfolgern ist dieses Reich Gottes gewachsen. Und in dieser Tradition stehen wir heute. Damals hat sich dieses Reich Gottes ausgebreitet von Jerusalem, Judäa hinaus über Samaria bis Europa und die Enden der Welt. Wir stehen in dieser Tradition. Jeder, der diesem Jesus Christus nachfolgt, in dem wächst dieses Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes hat eine andere Qualität, eine andere Macht. Paradoxe Macht. Da ist nicht derjenige der Stärkere, der am meisten austeilt, sondern der am meisten dient. Da ist nicht derjenige am größten, der das meiste Geld hat, sondern der das meiste teilt. Nicht der herrscht, sondern der dient. Dieses Reich Gottes stellt die Maßstäbe der Welt auf den Kopf. Und trotzdem hat es eine unwahrscheinliche Kraft. Trotzdem hat es die Kraft, sich auszubreiten bis heute. Dieses Reich Gottes, das sich im Christentum heute widerspiegelt, ist das Größte, die größte Religion in dieser Welt und sie wächst weiter. Sie wächst an vielen Plätzen dieser Welt. Ob das in Nigeria ist, in Afrika, ob das in China ist, ob das in Mexiko ist, in Mittelamerika. Sie wächst, dieses Reich Gottes, das breitet sich aus, weil Leute erkennen, dass sie umkehren müssen. Dass diese Botschaft von Johannes heute immer noch gilt. Ich muss umkehren. Luther hat so schön geschrieben, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wir heute? Müssen wir noch Buße tun? Ist bei uns nicht das Himmelreich eigentlich schon perfekt hier in Deutschland? Hier in dieser wunderbaren Pfarrkirche? Ich meine, uns geht's doch perfekt. Wo sollen wir umkehren? Wir haben alles, oder? Haben wir irgendetwas nicht? Wir haben Wohlstand. Wir haben Gerechtigkeit unter uns. Oder schlägt einer den anderen heute Abend? Nein, wir sind doch hier wunderbar, oder? Wir haben in Deutschland Religionsfreiheit. Jeder kann leben. Ihr könnt euch die Gemeinde und Kirche aussuchen, in die ihr geht. Ihr könnt zwischen 20 Bibelübersetzungen aussuchen. Hey, uns geht's wunderbar. Wir haben alles. Was würde Johannes heute sagen? Wenn Johannes der Täufer heute aufstehen würde, er würde hier reinkommen und er würde dieses Reich Gottes beschreiben und ankündigen. Würde ihm da überhaupt noch was einfallen? Wer von euch dürstet noch nach Gerechtigkeit? Wer wünscht sich, dass dieses Reich Gottes voller Kraft und Macht in mir selbst sichtbar wird? Wir haben doch alles. Und wenn mal was schief geht, dann haben wir Jesus. Und Jesus vergibt uns schon. Ich meine, das ist doch super, oder? Also dieser Jesus ist klasse, den Johannes angekündigt hat. Gut, dass wir den kennen hier in Deutschland, hier in Marburg, hier in dieser Pfarrkirche. Weil wenn irgendwas schief geht, ja, wenn ich mal gemein bin zu meiner Frau oder ungerecht zu meiner Tochter, dann habe ich Jesus und er vergibt mir. So alles wunderbar, oder? Johannes bräuchte gar nicht kommen zu uns. Warum breitet sich das Christentum da aus, wo die meiste Verfolgung ist? Warum breitet sich das Christentum ausgerechnet da aus, wo es den Leuten am schlechtesten geht? Warum ist das Reich Gottes da kraftvoll, wo die Menschen leiden müssen? Und warum ist es bei uns, Entschuldigung, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber äußerst schwach? Warum ist das so? Weil ich glaube, dass Johannes heute hier sagen würde, liebe Leute, und ich sage es mal an mir, lieber Tobias, du bist ein ganz verwöhnter Jesus-Nachfolger. Du bist ein Konsum-Jesus-Nachfolger. Dir geht's zu gut, du hast alles. Du drehst dich ständig nur um dich. Wo bin ich bereit, mich hinzusetzen, neben eine Bettina hier in Marburg? Wo bin ich bereit, mir die Hände schmutzig zu machen? Wo bin ich bereit, dass ich sage, ich will nicht nur eine billige Gnade, ich will nicht nur eine Vergebung meiner Sünden, ich will Versöhnung haben. Dieses Reich Gottes, das Johannes hier angekündigt hat, das mit Jesus auf diese Erde gekommen hat, das, was Weihnachten Tatsache geworden ist, das heißt Versöhnung meiner Beziehungen, Versöhnung mit mir selber. Nicht nur einfach, ach Herr, vergib mir und dann ist wieder gut. Sondern Versöhnung heißt Veränderung meines Lebens. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, damit irgendwie alles ein bisschen besser wird. Dass wir unser Leben leben wie ganz normal, nur mit Jesus halt noch dazu. Wenn ich irgendwas über habe, von meiner Zeit, von meinem Geld, von irgendwas, dann gebe ich das gerne Jesus. Halleluja! Aber ist das das, was das Reich Gottes ausmacht? Entschuldigung, das ist es nicht. Das ist es nicht. Darum geht's nicht im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist kraftvoll und es entlarvt mich. Und es entlarvt mich, Tobias Feix, der hier stehe, als jemand, der selbstsüchtig und egoistisch ist, der von seiner Zeit nicht viel hergeben will. Und das hat mich selbst erschüttert, wo ich denke, Mann, wo stehe ich da dem Reich Gottes manchmal im Wege? Wo höre ich Johannes den Täufer noch, gerade in dieser Weihnachtszeit? Und er sagt, kehrt um, kehre du um, Tobias. Denn das Reich Gottes ist mitten unter dir, in dir, unter uns hier. In jedem von uns spiegelt sich ein Stück der Herrlichkeit dieses Reiches Gottes wider. Und was machen wir damit? Heilungen der Beziehungen, wir haben das vorhin gehört, das ist nicht irgendetwas, was zack, wunderbar ist. Und ich habe mich ja das sehr beeindruckt, dass Bettina da auch so ehrlich war und nicht gesagt hat, ach ja, und dann war Jesus und alles war gut. Haha, das Leben mit Jesus ist nur schön. Das Leben mit Jesus ist verändernd, aber das heißt nicht, dass es immer schön ist. Das Leben mit Jesus heißt, ich gebe vielleicht ein Stück weit von meinem Egoismus, von meinem Individualismus auf. Umkehr heißt, ich verändere etwas. Ich wechsle die Richtung. Und das ist vielleicht unbequem. Und das fordert mich heraus. Die Leute damals haben sich taufen lassen als Zeichen. Das ist eine andere Taufe als die wir heute haben. So ein Zeichen der Buße, ein öffentliches Bekenntnis. Ich bin ein Sünder, ich muss umkehren, ich habe Dinge falsch gemacht. Und da haben Hunderte, Tausende, Zehntausende zugeguckt. Wie Leute hingestanden sind und gesagt haben, es tut mir leid, ich habe Dinge verbrochen. Ich habe nicht nur individuell, ich habe gesündigt, sondern wir hier in Israel, wir glauben nicht mehr an die Gerechtigkeit Gottes. Glaubst du noch, dass Gott Gerechtigkeit schaffen will unter uns? Es fällt mir ehrlich total schwer. Ich habe gestern Abend einen Bericht über den Kongo gesehen. Es war so furchtbar. Ja, wo Frau interviewt wurde, erst 2 Wochen lang vergewaltigt und dann haben sie aufgehängt. Und dann haben sie noch kurz vom Tod abgehängt und so waren da Dutzende von Frauen, die das erzählt haben. Und ich dachte so, Gott, ich kann gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr beten. Ich glaube überhaupt nicht mehr an Gerechtigkeit. Und das fällt mir schwer. Und ich merke, wie meine Beziehung zu Gott da eben nicht geheilt ist, sondern wo ich da rebelliere und wo das auch in Ordnung ist. Aber wo ich merke, hey, geht mich das überhaupt noch was an? Geht mich das noch was an? Ungerechtigkeit in meiner Familie, in meinen Beziehungen? Ist mir das egal, wie es hier in Marburg zugeht? Ist mir das egal, wenn Leute leiden, wenn es Leuten schlecht geht? Oder sage ich, ach, natürlich, aber ganz ehrlich, Hauptsache mir geht's gut. Das Reich Gottes ist kein Spielzeug. Das ist kein Lebkuchenverzierung an irgendeinem Weihnachtsambiente. Nein, da geht's um mehr. Das Reich Gottes zeigt sich mitten unter uns. Es zeigt sich so, wie wir miteinander umgehen. Das Reich Gottes zeigt sich in unseren Beziehungen, in allem Zerbruch, aber auch in all dem, was heil wird. Jesus ist gekommen, um heil zu machen, was verloren ist. Heil zu machen an Leib, an Seele und an Geist. Und ich weiß, das ist ein Prozess und ich weiß, ich bin da mittendrin. Aber das ist die Botschaft von Johannes gewesen. Deshalb hat er gesagt, ich bin es nicht mal wert, die Riemen an Jesu Füßen zu lösen, weil dieser Mensch tatsächlich was verändern kann. Und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu anfangen zu glauben. Dass wir neu anfangen zu glauben, dass dieses Reich Gottes tatsächlich in uns kraftvoll wirksam wird. Dass es nicht etwas ist, was wir hören, hier rein, da raus und wunderbar und einen kurzen Moment betroffen. Sondern dass wir wirklich merken, das beginnt mit mir. Und es hat Auswirkungen auf alle Beziehungsebenen, in denen ich lebe. In meinen engen Familienbeziehungen, da wo ich arbeite, studiere und da, wo ich an Leuten vorbeilaufe. Das Reich Gottes hat die Kraft, etwas zu verändern. Und du bist ein Teil davon. Das Reich Gottes ist die Hoffnung für diese Welt, weil es ganz ehrlich sonst keine andere Hoffnung mehr gibt. Ich möchte dich einladen dazu, dass du das sagst, dass du das denkst, dass du darüber nachdenkst, dass du das mit nach Hause nimmst, dass du jetzt darüber nachdenkst, wo ist die Zeit erfüllt, dass das Reich Gottes in dir ganz neu wirksam wird. Wo ist die Zeit, wo du vielleicht auch umkehren musst, wo du Dinge vielleicht in deinem Leben tatsächlich auch verändern musst, Gewohnheiten verändern musst, wo du neu überlegen musst, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wo und warum kaufe ich ein? Wo wäre die Zeit, Dinge in meinem Leben zu teilen? Wir sind alle reich, auch wenn wir nicht viel Geld haben. Wo ist die Zeit, dass ich dieses Reich Gottes austeile, da wo ich bin? Ganz konkret, mit ganz, ganz einfachen Schritten. Und das tut weh, manchmal. Aber das sind Entscheidungen. Versöhnung im Reich Gottes ist etwas, das heil macht. Und ich glaube, das können wir erleben. Und das brauchen wir. Vielleicht ist es an der Zeit, auch manchmal Dinge zu bekennen, Dinge auszusprechen oder sich diese Kraft zuzusagen von jemand anders oder mit jemand zu beten. Nachher, während der Anbetung, ist Zeit, einfach nach vorne zu kommen. Hier sind Leute, wo du einfach, wenn du willst, einfach Dinge bekennen kannst oder einfach dich segnen lassen kannst und einfach sagen kannst, ja, ich möchte das tun. Ich möchte nicht einfach so weiterleben, sondern ich möchte diese Kraft Gottes, ich möchte dieses Reich Gottes dahin tragen, wo ich bin und wo ich hingehe, egal wo das ist. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du gekommen bist und dass mit dir dieses Reich Gottes begonnen hat. Dass Johannes das angekündigt hat und dass in ihm wirklich diese prophetische Stimme laut wurde. Und ich möchte dich bitten, dass diese prophetische Stimme auch heute in unserem Leben Nachhall findet. Weil das Reich Gottes in uns lebt durch dich. Und ich danke dir dafür, dass du lebensverändernd bist, dass wir zu dir so kommen können, wie wir sind, mit all dem Guten und all dem Schlechten. Und dass du was Gutes draus machen möchtest. Danke dafür, dass wir nach Gerechtigkeit dürsten dürfen. Dass wir die Ungerechtigkeit aussprechen dürfen. Und dass wir dieses Reich Gottes zu den Menschen tragen, denen wir begegnen. Danke dafür, dass du ein liebevoller und gnädiger Gott bist. Und dass deine Botschaft und dein Reich klar und kraftvoll ist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.